Ja, heute geht es in der Predigt um die Demut, nicht um die Demut, um die Barmherzigkeit. Dazu habe ich ganz aktuell eine Geschichte, ja, oder einen Bericht von dem Ralf Mühe. Der kam jetzt mit dem Rundbrief vom Bibellesebund. Zeig mir, wie du fährst, und ich sage dir, wer du bist, aus dem Leben des Pastors Ralf Mühe. Siehst du das führerlose Fahrzeug hier vor uns? Schon die zugespitzte Formulierung verriet meinen Unmut. Die Person im besagten Wagen vor uns war zu klein, um auf Anhieb gesehen zu werden. Das Fahrzeug ist nicht führerlos. Da sitzt eine ältere Dame am Steuer, gab meine Frau mit leicht belehrendem Unterton zurück. Sie wusste, dass mich der Fahrstil nervte. Da, sieh dir das an, ereiferte ich mich. Ich bremse auch für Laubblätter. Soll sie doch zu Hause bleiben, wenn sie sich nicht dafür entscheiden kann, vorwärts zu fahren oder stehen zu bleiben. Scheintoten sollte man den Führerschein entziehen. Meine Bissigkeit steigerte sich ins Uferlose. Die Frau bog mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Supermarktes ein, wo auch wir einkaufen wollten. Ich stöhnte gekünstelt und rollte die Augen. Ihr werde ich meine Meinung sagen, plante ich. Meine Frau aber scheint Gedanken lesen zu können. Du regst dich erst mal ab, bevor du aussteigst, meinte sie diplomatisch. Und ich fühlte mich ertappt. Also stocherte ich ziellos auf der Ablage herum. Dann sah ich die Person non grata. Eine ältere Dame aus unserer Gemeinde. Ich schätze sie nicht nur als überaus liebenswürdig ein, sondern ich kannte sie überdies als jemanden, der sich hingebungsvoll für andere Leute einsetzte. Am liebsten wäre ich in Grund und Boden versunken. So sehr schämte ich mich. Es fällt mir bis heute schwer, mit anderen Verkehrsteilnehmern barmherzig zu sein. Erstaunlicherweise wird mein eigener Fahrstil mit dem Älterwerden zunehmend defensiver. Das hilft mir, mehr Verständnis für Schlafmützen aufzubringen. Was mich auch verwundert, ist meine Beobachtung, dass mich immer öfter dicht auffahrende junge Leute auf offener Straße rasant überholen. Soweit der Ralf Mühe. Ich denke, manch einer hat sich genau in dieser Geschichte so erkannt. Das passiert mir auch oft, dass ich über Autofahrer schimpfe. Vor allen Dingen dann, wenn ich zu spät bin und so richtig unter Zeitdruck stehe, sind die anderen oft das Problem. Aber das hier ist eine Kleinigkeit. Barmherzigkeit ist ja eine viel größere Geschichte und oft kriegen es nicht die Leute ab, die uns entfernt sind, sondern die, die uns ganz nah sind. Und auch da möchte Gott ansetzen. Als Text zur Hinführung zur Predigt lese ich aus Lukas 6 die Verse 27 bis 36. Überschrieben ist das Kapitel mit Liebe deine Feinde. Euch allen sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen, und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. So wie ihr von den anderen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Oder wollt ihr dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Wenn ich diesen Text lese, dann weiß ich, wie viel Gott an mir noch zu schleifen hat.
Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die neue Jahreslosung für dieses Jahr 2021. Wenn ich mir die Entwicklung in den sozialen Medien ansehe, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, dann ist es für mich alarmierend, wie Menschen über andere herziehen, sie beleidigen, egal ob es sich dabei um persönliche Äußerungen handelt, manchmal sogar um die Bitte, die Weitergabe von Gebetsanliegen, die dann hinterher zerrissen werden, bis hin zu den Aussagen dieser Politiker, sollte machen, dass er möglichst schnell stirbt, sonst hole ich nach. Das sind Aussagen, mit denen wir uns heute herumschlagen, die uns heute prägen, die uns betreffen, die uns immer wieder treffen. Egal, ob es dabei um Verantwortungsträger in der Politik, in der Wirtschaft, in der Pharmakologie oder wo auch immer handelt, das spielt überhaupt keine Rolle. Was Menschen machen, die Gott nicht kennen, ist an sich schon wirklich schlimm genug, aber wir haben es eben von dem Pastor gehört. Leider sind es nicht nur die, sondern manches wird auch geäußert von Menschen, die sich Christen nennen und vor allen Dingen stolz darauf sind, dass sie Christen sind. Und da passt diese Jahreslosung aus meiner Sicht in diesem Jahr ganz hervorragend. Mal ganz abgesehen von dieser ganzen Geschichte, die euch genauso wie mir langsam zum Hals raushängt, wenn ich mir das mit Corona ansehe und wie man damit umgeht. Auch da geht es um Barmherzigkeit, ob wir wollen oder nicht. Aber diese eine Wahrheit steht in einem Zusammenhang, in dem Jesus eine ganze Reihe grundlegender Wahrheiten vermittelt, in der Bergpredigt oder im Lukas-Evangelium in der Feldrede. Und diese Wahrheiten zeigen, wie das Leben als Kind unseres Vaters im Himmel aussehen soll. Wir haben den Anfang dieses Abschnittes gehört. Ich lese jetzt weiter noch einmal ab Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst aber den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Bevor wir zu den weiteren Inhalten kommen, eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig geworden ist vom Rahmen. Es ist mir wichtig, hier deutlich zu machen, dass diese Aussage einen Kern hat. Ich habe es Familientradition genannt. Unser Vater im Himmel lebt so. Und ganz ehrlich, niemand von uns würde hier sitzen, wenn er nicht so wäre. Gemeinde würde es schon lange keine mehr geben, hätte es nie gegeben, wenn er nicht so wäre. Seine unbeschreibliche Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Vergebungsbereitschaft, seine Liebe ist die Grundlage dafür, dass wir als Menschen überhaupt noch existieren. Das ist sein Wesen. So ist auch seine Familie. Auch dann, wenn Einzelne ab und zu mal rebellieren. Wie das ja auch bei unseren Kindern ab und zu schon mal der Fall ist. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Das ändert nichts an dem Großen und Ganzen, worum es eigentlich geht. Maßstab ist und bleibt unser Vater. Unser Vater im Himmel. Der das gelebt hat, der es gelebt hat, auch in seinem Sohn, als Jesus auf dieser Erde war, sich eingeschränkt hat auf unsere Möglichkeiten. Wer in der Familie Gottes dazugehört oder dazugehören möchte, für den gelten diese Regeln des Vaters. Und Barmherzigkeit hat dabei einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch in anderen, wie zum Beispiel auch in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel in dem Bereich der Vergebung und Versöhnung und der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dabei kommt schon das erste Mal diese entscheidende Verbindung zwischen unserem Verhalten und unserem Leben mit Gott zur Sprache. So wie der Vater im Himmel euch gegenüber barmherzig ist, indem er euch alle eure Schuld vergeben hat. Indem er euch nicht einfach so abgeschoben hat, wo ihr euch falsch verhalten habt. Indem ihr euch nicht angebrüllt habt, wo ihr gerade mal wieder einen Bock geschossen habt. Genauso, wie Gott mit euch umgeht, so verhaltet euch untereinander. Die Barmherzigkeit Gottes ist seine Liebe zu den von ihm Erwählten, die trotz ihrer Schuld die Treue hält. In seiner Bundestreue vergibt Gott Schuld. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt leben können. Die erfahrene Barmherzigkeit, für uns ist das die Quelle unserer Barmherzigkeit gegenüber anderen. Und das wird in vielen Bereichen in diesem Zusammenhang deutlich, die ich gar nicht im Einzelnen so richtig ausführen möchte, nur so ein paar Stichworte davon deutlich machen. Das erste war, liebt eure Feinde. In dem Abschnitt vor unserem Vers beschreibt Jesus, wie Gott nicht nur selbst lebte und handelte, sondern wie er es auch von uns erwartet. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Gebt, ohne etwas zurückzuerwarten und so weiter. All das sind Bereiche, die gar nicht umzusetzen sind, wenn man nicht weiß, dass es Barmherzigkeit gibt. Denn wenn das nicht so wäre, wäre all dieses Verhalten Dummheit. So versucht uns unsere Welt im Moment deutlich zu machen. Wenn du dich nicht selber wehrst, macht es sonst auch keiner. Aber das stimmt nicht. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns vergeben hat, der unser Leben in seiner Hand hält, der uns führt und leitet und der aus unserem Leben etwas machen möchte, was ihn verherrlicht und uns weiterbringt. Deswegen so wichtig. Oder in dem Abschnitt, der auf den Vers direkt danach folgt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr selber nicht gerichtet werden wollt von Gott, dann richtet einander nicht. Wenn ihr selbst von Gott nicht verurteilt werden wollt, dann verurteilt einander nicht. Wenn ihr selbst von Gott freigesprochen werden wollt, das heißt, mit Gott leben wollt, dann sprecht euch auch untereinander frei. Dabei geht es nicht um irgendwelche Abschwächungen, zum Beispiel richtet nicht gleich alles oder seid doch ein wenig großzügig, wenn euch andere ärgern, sondern ganz hart, so wie uns eine Sünde unweigerlich von Gott trennt und wir ohne Vergebung keine Chance haben, mit Gott zu leben, so sagt er uns ganz klar, richtet nicht, niemals, niemanden. Oder so, wie Jesus es vorher gesagt hat, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wie ging Jesus mit seinen Mitmenschen um? Mit Sündern? Mit Betrügern? Komisch, dass wir bei den ganzen Aussagen, die wir aus den Evangelien über Jesus haben, es nicht finden, dass er mit Menschen, die mit ihrer Schuld zu ihm kommen, negativ redet. Aber eine Gruppe behandelt Jesus anders. Die führt er immer wieder als schlechtes Beispiel auf. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die, die aufrichtig zu ihm kommen, wie Nikodemus, selbst von denen empfängt er, widmet ihnen seine Zeit. Aber die, die glauben, dass sie selber so gerecht sind, dass sie keine Vergebung brauchen, dass sie die wahren Nachfolger Gottes sind, dass sie wissen, wie geistliches Leben zu sein hat, die verurteilt Jesus. Definitiv, buchstäblich. Er richtet sie. Aber nur sie, die überhaupt nicht mehr sehen können, was sie eigentlich tun, die überhaupt nicht mehr mitbekommen, wie weit sie in Wirklichkeit von Gott entfernt sind. Er richtet sie und verurteilt sie. Soweit ich mich erinnern kann, redet Jesus in den Evangelien niemals schlecht über Menschen, außer über diese eine Gruppe, die ganz selbstgerecht sein Erlösungswerk ablehnen. Selbst die Römer, die Jesus hinrichten wollte oder hingerichtet haben, verflucht er nicht, sondern er betet für sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wenn ich mir das angucke, wie haben es seine Nachfolger gemacht? Bei Paulus im Philipperbrief steht da so eine ganz komische Aussage. Ich lese uns die mal kurz vor. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Jesus, von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern sie hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzlich Schwierigkeiten zu bereiten. Und jetzt zuhören. Aber was macht das schon? Ob sie es nun mit Hintergedanken geschieht oder ob in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sagt der Paulus, da sind Leute, die verkünden das Evangelium, um mir ganz bewusst zu schaden. Aber er sagt, was soll's? Solange sie das Evangelium verkünden, ist es kein Problem. Wer kann zu einer solchen Aussage überhaupt noch etwas sagen? Wer ist noch nie schuldig geworden? Oder wo fängt das Richten überhaupt an? Gut, dass wir niemanden richten, wir richten ja nicht, wir beurteilen höchstens das, was andere tun oder sagen. Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Wenn wir über andere nicht gerade positiv reden und er das nicht hört, schadet das doch auch nicht, oder? Doch, wir schaden uns damit. Nicht nur den Zuhörern, sondern uns selbst. Bevor Jesus das noch einmal mit seinen anderen Worten aufgreift, benutzt er ein Bild, das ich früher als eine andere Aussage angesehen habe. Aber das ist es nicht, sondern es zeigt, was passiert, wenn wir schlecht über andere Menschen reden, unabhängig davon, ob wir Recht haben oder nicht. Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen und ein Jünger steht nicht über seinem Meister? Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Und Jesus zeigt mit dieser Aussage einen Zusammenhang, nämlich dass Menschen, die schlecht über andere reden, selber blind werden. Sie verlieren die Fähigkeit, die Wahrheit, Jesus, weiter sehen zu können und werden für andere mit zum Fallstrick. So wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, sollen auch wir selbst es tun. Wenn er nur die absolut Selbstgerechten, die das Heil durch Vergebung ablehnen, die Jesus und seine Vergebung ablehnen, nur über die spricht Jesus schlecht und warnt vor ihnen. Und wenn Jesus nur die verurteilt, wie können wir als seine Jünger oder seine Schüler, seine Nachfolger es dann wagen, andere zu verurteilen, ihnen unter Umständen sogar den Glauben abzusprechen. Nur die, die keine eigene Schuld mehr sehen können, sind die, auf die wir nicht mehr hören sollen. Weil Menschen, in denen Gottes Geist wirksam ist, immer Sündenerkenntnis haben und sehen, was sie selbst machen. Aber niemand ist selber ohne Schuld. Wer das im praktischen Umgang nicht mehr lebt, den bezeichnet Jesus hier als blind. Noch einige Gedanken zum letzten großen Bild des Textes, dieser Geschichte mit dem Splitter und dem Balken, die man auch nur verstehen kann in diesem Zusammenhang über die Barmherzigkeit bzw. das Richten. Jesus stellt hier die Frage, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wenn Jesus eine Frage stellt, das habe ich öfter schon gesagt, dann macht er das ja meistens, weil er damit etwas Besonderes deutlich machen will. Er sagt hier nicht, es gibt Menschen, die ihre Fehler nur bei anderen sehen, aber nicht bei sich, sondern er sagt, warum ist es bei dir so? Bei den vielen tausend Menschen, die Jesus umgeben, einschließlich seiner Jünger, gibt es keinen, auf den das nicht zutrifft. Zur Zeit Jesu gibt es da anscheinend keine Ausnahmen. Alle verurteilen und reden übereinander. Alle sind blind für ihre eigenen Schwächen. Nur in der direkten Gegenwart Gottes blitzt ab und zu einmal Selbsterkenntnis auf. Manchmal eben, indem man sieht, wie das mit dieser alten Dame war, wen man da eigentlich vor sich hat. Manchmal hilft es wirklich, den Menschen direkt vor Augen zu haben. Aber da, wo meine Schuld, die Reden über andere, das Beurteilen vor deren Schwächen und das Richten anderer Menschen als Sünden wirklich anerkannt wird, da kann mir geholfen werden. Nur da, wo ich Barmherzigkeit erfahren habe, indem ich sehe, Gott vergibt mir trotzdem, kann ich auch dort herauskommen. Die Barmherzigkeit Gottes ist es, die auch uns die Möglichkeit gibt, davon frei zu werden. Da will er mit seiner Barmherzigkeit gerne vergeben, also auch wir. Helmut Thielicke, der ja viel über dieses Thema geschrieben hat, hat zwei Sätze sind es, die ich mal zitieren möchte. Dann kommt es schon ganz von selbst dahin, dass ich meinen Richtgeist gar nicht zu bekämpfen brauche, weil er von einer höheren Hand besiegt ist. Aus meinem Herzen wird dann ganz von selbst ein Strom des Erbarmens quellen. Das wird dann ein Wunder sein. Ich finde diese Worte sehr, sehr interessant, nachdem er vorher sehr, sehr hart zu Gericht geht über das Richten. Aber ganz praktisch zum Schluss. Dieser Text, diese Bedeutung, die können einem wirklich schockieren und haben auch mich schockiert. Jesus beschreibt Menschen, die immer an allem und jedem herumkritisieren, die alles besser wissen und die genau wie der Text es sagt, völlig blind geworden sind. Sie können nicht mehr sehen, was sie eigentlich tun. Und sie fühlen sich völlig im Recht. Ja, sogar so weit, dass sie denken, sie wären etwas Besseres als andere. Und dann sehe ich mich und sehe, alleine wenn ich das so beschreibe, verurteile ich den anderen ja auch schon wieder. Ich auch. Wo mag ich schon alles blind gewesen sein oder geworden sein? Was von der Liebe Gottes verdeckt mein Balken schon alles? Auch ich habe die Tendenz, mir schnell ein Urteil über Menschen zu erlauben. Manchmal habe ich schon gedacht, das muss eigentlich so sein. Dass überhaupt keine Beziehung, soweit ich das nicht sehen kann, dass überhaupt keine Beziehung zu Gott bei einem Menschen, mit dem ich nichts zu tun habe, vorhanden ist, so lange kann ich mich nicht gegen einen Menschen stellen. Und selbst dann sollte ich es nicht tun, sondern ihn als den sehen, den Jesus liebt und der deswegen mit dem Evangelium erreicht werden soll. Und deswegen fällt es mir einfach schwer, wenn ich klar im Kopf bin einigermaßen, andere zu verurteilen, nur weil sie in eine andere Kirche gehen. Und ich nicht genau weiß, ob sie gläubig sind, nach meiner Sicht oder nicht, nur weil in ihrer Kirche auch alle möglichen Sachen verbreitet werden, die nicht gut sind. Im Lauf der fast 2000 Jahre Kirchengeschichte sind extrem viele Fehler gemacht worden. Und wenn ich meine eigenen noch sehen kann und lerne auch aus den Fehlern von anderen und versuche sie nicht nachzumachen, dann gewinne ich damit. Aber wenn ich alles andere verurteile, sehe ich mich selber nicht mehr. Der ich in manchen Situationen, wenn ich damals oder in bestimmten Situationen gestanden hätte, vielleicht noch schlimmer gehandelt hätte als Menschen vor mir. Zu unterscheiden, wo etwas anderes korrigiert werden soll oder wo ich es verurteile, ist definitiv nicht einfach. Für mich selbst habe ich ein kleines Hilfsmittel gefunden, das mir den Unterschied deutlich macht und mir hilft, damit umzugehen. Aus meiner Sicht richtig ist, wenn ich sage oder etwas für jemanden tue, wenn ich merke, er hat sich verrannt. Und ich gehe auf diese Person zu und versuche ihm zu helfen, das wieder auf die Reihe zu kriegen. Wenn ich über jemanden rede, ist es mit Sicherheit schon falsch. Oder wenn es zum Hobby geworden ist oder sogar zu einer Passion, immer nur das aufzuzeigen, was negativ ist. Es ist ganz sicher nicht mehr der Weg, den Jesus mit uns geht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für mich. Denn dann bin ich zu einem blinden Blindenführer geworden. Und das hilft mir einfach so ein bisschen grob zu unterscheiden, wenn Leute grundsätzlich immer über andere schreiben, andere negativ beschreiben, weiß ich, es lohnt sich nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn sie mit vielen vielleicht Recht haben. Darum geht's nicht. Sie sind dann blinde Blindenführer, wie Jesus das sagt. Und indem ich das so sage, verurteile ich sie schon wieder und merke, wie schwer das ist. Deswegen ist mir unsere Jahreslosung so wichtig. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns barmherzig bist, uns vergibst, wo immer wir zu dir kommen und dass du da keine Grenze setzt, auch wenn wir das nicht verstehen können. Danke dafür, dass wir immer wieder zu dir kommen können und uns trotzdem weiterbringst. Ich bitte dich darum, dass du unsere Augen, unsere Ohren wirklich öffnest. Da, wo wir mit Menschen reden oder über Menschen denken und vielleicht sogar schreiben. Herr, vergib du uns, wo wir lieblos waren. Wo wir nicht so gehandelt haben, wie du gehandelt hättest. Und hilf uns, das wirklich auch zu erkennen, möglichst bevor wir es tun. Und nicht immer nur hinterher. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, in diesem Jahr wirklich Licht in dieser Welt zu sein, in der diese Denkweise überhaupt nicht mehr ankommt, sondern nur noch Menschen, die möglichst weit die Klappe aufreißen. Herr, ich bitte dich, vergib du uns, wo wir das auch tun und bewahre uns davor, dass wir in dieser Richtung handeln. Herr, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns zur Seite steht, der uns führt und leitet und hilf uns, wirklich in deiner Liebe mit unseren Mitmenschen umzugehen, mit denen, die zu dir gehören und denen, die es noch nicht tun und ihnen das vorzuleben, was wir erlebt haben, dass du alles vergeben hast. Herr, hilf uns dabei, alleine haben wir keine Chance dabei. Danke dafür, dass du jetzt da bist, dass du uns führst und leitest und dass du uns auch beschenkst immer wieder mit deinem Mal und uns daran erinnerst, was du für uns getan hast. Amen.